Ich bin dann normalerweise einer, der völlig dagegen ist, dass im Gottesdienst zwei Predigten gehalten werden. Ich bin jetzt leider in der unangenehmen Position, die zweite halten zu müssen, die ich dann immer kritisiere. Nun gut, völliger Schnitt zu der ersten Predigt. Umfeldergeschichte. Ich hatte neulich, ist noch nicht allzu lange her, mich trifft es merkwürdigerweise immer mit Jeremia-Texten. Also heute auch wieder ein Jeremia-Text. Die Vorrede wird nicht so lang werden, verspreche ich euch, wie beim letzten Mal zum Jeremia. Trotzdem ein paar Worte. Jeremia ist in einer relativ unruhigen Geschichte, 150 Jahre, wo es ziemlich durcheinander geht. Also auch 150 Jahre, wenn man die im Rückblick sieht, die zu einer nationalen Katastrophe geführt haben, in der damaligen Zeit für dieses Volk in Israel, weil sie sozusagen in den 150 Jahren dreimal ins Exil gegangen sind, also in verschiedenen Etappen. Erst das Nordreich weggebrochen, mussten dann nach Babylonien ins Exil, dann erstes Exil vom Südreich, wo dann nur noch Reste übrig geblieben sind und am Schluss dann die endgültige nationale Katastrophe. Alle weg, alle in der Verbannung, Land verwüstet, nur noch ein paar Leute da, die irgendwie versucht haben, noch ein bisschen was zu bebauen, aber mehr so halt die Leute, die übrig geblieben haben, die die Babyloner nicht gebrauchen konnten. Und der Text ist sozusagen 6 Jahre vor dem endgültigen Aus. In die Zeit muss der reinfallen. Das kann man bei den Propheten nicht immer so genau sagen, aber der fällt ungefähr in die Zeit rein, in den letzten 6 Jahren, bevor dann das Ende kommt. Spannend ist, ob die damals gewusst haben, in welcher Situation sie sich befinden. Also ich habe neulich in irgendeiner dieser Online-Zeitungen, ich glaube es war Welt, einen Artikel gelesen, ob man sozusagen, das ist ja immer eine spannende Frage, ob man rauskriegen könnte, in welcher Zeit man sich gerade befindet. Also ob man sich in einer Zeit befindet, wo ein entscheidender Geschichtsbruch stattfindet. Würden wir ja wahrscheinlich manchmal in unserer Situation jetzt auch gerne wissen. Wie weit ist es noch zur Katastrophe? Oder sind wir schon hinter der Katastrophe? Oder wie auch immer. Der Schreiber hat dann damit geendet, eher skeptisch, kann man wahrscheinlich nie so genau rauskriegen, man weiß es nicht. Sind wir schon 5 Jahre dahinter oder noch 5 Jahre davor? Und ähnlich muss man wahrscheinlich auch die Situation dieser Leute sehen. Man versteht es ja manchmal nicht, wenn man die Texte liest, warum die sich eigentlich so benehmen. Aber wahrscheinlich konnten sie aus ihrer Situation nicht mehr sehen. Wir haben es wahrscheinlich von hinterher leichter, wenn man ein paar hundert Jahre dahinter ist, ein paar tausend Jahre wie wir, dann kann man eigentlich leichter sagen, so hat sich die Geschichte abgespielt. Wenn man drinsteckt, ist es wahrscheinlich manchmal tatsächlich schwieriger. Die herrschende Idee damals war die, dass sie gesagt haben im Volk Israel damals, Gott wird uns nicht verlassen. Und ganz sicher wird es gibt ein paar Dinge, die nehmen wir einfach mal als sicher an und dann die glauben wir als ganz sicher. Erstens, der Tempel wird bestehen bleiben. Und zweitens, aus dem Land werden wir nie endgültig vertrieben. Das war die Idee, an die sie geglaubt haben. Also diese Vorstellung haben sie sich auch von Gott gemacht. Gott wird nie und nimmer zulassen, dass wir aus dem Land verschwinden komplett. Und Gott wird auch nie zulassen, dass der Tempel, der Ort, an den er eigentlich gesagt hat, dort wohnt er, dass er den zerstören lässt. Das war die Vorstellung über Gott, die sie über Gott hatten und die Ideologie, von der sie sozusagen her gelebt haben. Und wer etwas anders behauptet, der war sozusagen ein Verräter. Deshalb waren auch viele Propheten von vornherein, weil sie gesagt haben, das wird alles mal enden, was hier passiert mit dem Tempel und auch mit diesem Land. Das wird verwüstet mal da liegen. Deshalb haben alle Propheten eigentlich, die standen immer von vornherein unter dem Verdacht des Verrats. Interessant ist, dass sich trotzdem niemand um Gott gekümmert hat. Also es war ihnen dann auf der anderen Seite auch reichlich egal, was eigentlich Gott zu ihnen zu sagen hatte, weil es ist ja gesetzt, dass eigentlich keine Katastrophen passieren. Und das ist auch das spezielle Umfeld des Textes heute. Da gehen 2 Texte voraus. Im einen wird Jeremia der Prozess gemacht, weil er genau das voraussagt, dass die Katastrophe passieren wird, dass der Tempel verwüstet werden wird und dass das Land anschließend sozusagen als eine Art Steppe zurückbleiben wird, völlig verlassen und keiner ist mehr da. Und er fordert auch darüber hinaus noch, dass man sich eben den Babyloniern, die sich aufmachen, das Ganze zu erobern, dass man sich denen gleich freiwillig unterwirft. Im Rahmen dessen findet eine Auseinandersetzung mit dem, also Der Text ist an der Stelle, wo bereits praktisch große Teile auch vom Süden, das Nordreich ist sowieso schon im Exil, große Teile des Südens sind auch schon weg. Das heißt, es ist wirklich nur noch ein letzter Rest da, an dem sie sich auch mit ihrer Ideologie festhalten können. Aber sozusagen in Verlängerung der Ideologie sagen die Propheten, also sagen andere Propheten, sozusagen Jeremias Gegner, in 2 Jahren kommen die Leute alle wieder zurück. Da ist das ganze Exil rum und alle kommen zurück. Klar, passt zu der Ideologie. Wenn es schon ein Exil gegeben hat, dann muss es möglichst schnell vorbei sein, weil es gilt ja, der Tempel wird nicht zerstört werden und das Land wird auch nicht verwüstet werden. Also sagt der Prophet sozusagen gemäß der herrschenden Ideologie, der hieß Hanania damals, in 2 Jahren kommen die ganzen Leute zurück. Und Jeremia war ja ein depressiver Mensch. Depressive Menschen neigen vielleicht manchmal so ein bisschen Sarkasmus auch. Und er sagt zu dem Propheten, also zu seinem Gegner, sagt er, Propheten sagen normalerweise Krieg, Unglück und Pest voraus. War das sich wahrscheinlich selber ein bisschen auch auf die Schippe genommen, weil er meistens solche Dinge voraussagen musste. Und dann sagt er zu ihm, wenn einer Glück und Sieg verkündet, dann wollen wir mal sehen, ob das eintrifft. Das wird sich dann schon dann daran zeigen, dass es tatsächlich eintrifft. Also das ist so das Umfeld zu dem Text. Die Auseinandersetzung von Jeremia mit sozusagen den Leuten, die herrschende Weltanschauung damals vertreten. Und Jeremia erhält dann Gottes Wort und schreibt daraufhin einen Brief an seine Leute im Exil, finde ich auch interessant, dass sie damals Briefe schreiben konnten, schon über tausende von Kilometern weg. Den lese ich jetzt vor. Das ist Jeremia 29. Der Prophet Jeremia schickte einen Brief von Jerusalem nach Babylonien an die Ältesten der Gemeinde, die noch übrig geblieben waren, und an die Priester, die Propheten und alle anderen, die Nebukadnezar dorthin verschleppt hatte. Jeremia schickte den Brief durch Elasa, den Sohn von Schafan, und Gemaja, den Sohn von Hilkia, die von König Zidkia zu Nebukadnezar nach Babylonien gesandt worden waren. Der Brief hatte folgenden Wortlaut. Der König Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Ich sage euch, die Zeit des babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Ich gehe ein paar Gedanken im Text entlang. Mein erster Gedanke ist, Gott spricht. Also der Hintergrund der Katastrophe, die passiert, ist ja, dass Gott spricht und keiner zuhört. Die Propheten reden, aber es interessiert eigentlich nur sehr wenige. Keiner hört im Grunde zu. Und eine natürliche Reaktion wäre eigentlich, wenn einem keiner zuhört, gut, dann hört man vielleicht mal auf mit Reden, weil man dann irgendwie auch keine Lust mehr hat, dauernd Leuten irgendwas zu erzählen, die einem eh nicht zuhören. Weil man eben sauer ist, weil man enttäuscht ist. Und ich glaube, dass das Gott natürlich auch ist. Gott ist ja richtig zornig. Das kommt auch in den Texten immer durch. Aber er redet trotzdem weiter. So ist Gott anscheinend. Also es gibt ein paar Phasen, ja, auch im Alten Testament, wo es heißt, ich glaube, es ist bei Samuel, wo es heißt, es war wenig von Gottes Wort zu der Zeit zu hören. Aber über die meisten Phasen redet Gott in der Sonderweise. Es fällt ihm anscheinend irgendwie schwer, das auch zu lassen. Die natürliche Reaktion, lass sie doch einfach und lass sie einfach ihren Weg gehen und sage ihnen nichts. Irgendwie ist das nicht so Gottes Art. Er redet weiter und er schickt weiter Jeremia und er schickt auch weiter andere Propheten und hört nicht auf. Er versucht tatsächlich, die Menschen damals zu erreichen. Gott spricht, und wenn man in die Bibel reinguckt, ist das eigentlich auch eine seiner unveränderlichen Eigenschaften durch die ganze Bibel durch, dass Gott irgendwie versucht, die Menschen zu erreichen, ob sie ihn hören wollen oder nicht. Gott spricht und er hört nicht auf zu sprechen bis heute. Wie er spricht, verändert sich. Ja, wahrscheinlich auch, wenn man durch die Bibel durchgeht, lässt sich das zeigen, dass sich das verändert. Propheten sind es, glaube ich, heute weniger, waren es auch im Alten Testament, auch nur in einer bestimmten Phase, dass er über Propheten geredet hat. Im Neuen Testament ist die Rede davon, dass Gott sozusagen unnachahmlich, einmalig spricht, indem öfters mal davon die Rede ist, dass Jesus Gottes Wort ist. Gott spricht sozusagen unüberbietbar, indem er sich selber zeigt, indem er selber kommt und sozusagen sich auf die Ebene der Menschen herabbegibt, um von Mensch zu Mensch uns, die Menschen, anzusprechen. Eigentlich müsste er das ja nicht. Aber anscheinend ist es Gottes Wesen. Gott ist so. Er spricht. Und selbst bei Menschen, die ihn nicht zuhören wollen, die gibt er nicht endgültig auf. Und das war damals so. Und das ist bis heute so. Gott spricht. Gott spricht zu uns, selbst wenn wir ihm nicht zuhören. Gott spricht zu der Menschheit insgesamt, selbst wenn sie versucht, ihm nicht zuzuhören. Oder vielleicht versucht es gar nicht, vielleicht hört sie einfach nicht zu. War mein erster Punkt. Gott spricht. Zweiter Punkt. Baut euch Häuser, sagt Jeremia. Die Menschen sind ja damals in der Verbannung. Und was tut man als Verbannter, habe ich mir überlegt. Wie ist das eigentlich? Also ich habe eigentlich keine so richtige Vorstellung davon. Ich muss noch nie über tausende von Kilometern aus meiner Heimat weg, weil mich irgendwelche Leute dazu gezwungen haben und irgendwo anders ganz neu anfangen. In einem fremden Land. Was tut man eigentlich, wenn man nicht freiwillig irgendwo reingeraten ist? Und jetzt einfach da sein muss. Wie geht man damit um? Welche Überlebensstrategie schlägt man sozusagen ein, nachdem man gezwungen worden ist, da zu sein und es eigentlich gar nicht wollte? Hat man Hass auf diejenigen, die einen gezwungen haben, dort zu sein? Arrangiert man sich mit ihnen? Wie arrangiert man sich mit ihnen? Es gibt ein paar mögliche Strategien. Eine wäre zu sagen, eben gemäß dieser vorherrschenden Ideologie damals, das geht alles schnell vorbei. Also wir sind sozusagen nur vorübergehend hier, wie im Monopoly, da gibt es ja auch nur zu Besuch. Aber man hofft natürlich, dass man spätestens nach 3 Runden wieder weg ist. Also schnell zurück. Der Tempel besteht ja noch. Jerusalem, das Land, besteht auch noch, wenn auch nur noch ein paar Leute dort sind, aber immerhin sind noch ein paar dort und es gäbe einen kleinen Unfall, aber der wird ja wohl jetzt demnächst repariert und wir hoffen mal drauf, dass der sehr schnell repariert wird, dass wir noch innerhalb einer absehbaren Zeit zurückkommen. Es gibt natürlich genau die entgegengesetzte Strategie, die man einschlagen könnte. Man sagt, wir integrieren uns. Wir sagen, wir sind besiegt, alles vorbei, wir leben jetzt hier für immer, wir finden uns damit ab, dass wir in ein größeres Volk integriert werden und das war's dann. Die Perspektive wäre sozusagen, wir kehren überhaupt nie mehr zurück. Das ist sowieso hier alles aus. Jeremia empfiehlt so eine Art Zwischenstrategie, wenn ich es richtig sehe. Der sagt, baut Häuser, für 70 Jahre bleibt er schon mal hier. Aber nach 70 Jahren wird es auch wieder enden. Also es gibt sozusagen einen überschaubaren Zeitraum, indem ihr sozusagen irgendwie in der Fremde daheim sein müsst. Also es ist weder eine Integration, noch ist irgendwie schnell wieder weg, sondern es ist irgendwas dazwischen. Ein Mittelweg zwischen totaler Anpassung und wir sind hier nur zu Besuch. Für 70 Jahre, das ist schon ein Zeitraum, wo man sagen kann, na, da kann man schon mal wenigstens ein bisschen heimisch werden. Häuser bauen dauert immerhin ein paar Monate, also die lohnt es sich zu investieren. Ich denke, dass das damals auch schon ein paar Monate gedauert hat, bis man ein Haus hatte. Einrichten, ich weiß nicht, wie viel Möbel die damals hatten, aber ein bisschen Zeit brauchte das wahrscheinlich auch. Bei Gärten anlegen, da ist es auf jeden Fall klar, das ist langfristiger. Also wenn man dann mal anfängt, Bäume zu pflanzen, bis man die dann abernten kann und so, das dauert ein bisschen, das dauert mindestens ein paar Jahre. Genauso ist es mit, wenn man Pflanzen setzt, dann kann man nicht unmittelbar weg, dann muss man mindestens mal bis zur nächsten Ernte warten. Also bis man irgendwie das Gemüse oder was, weiß nicht genau, was sie damals angebaut haben, bis man das dann ernten konnte. Also er sagt eben nicht, baut ein Flüchtlingslager mit Zelten, versucht ein bisschen zu überleben und dann geht's schnell zurück. Und Söhne und Töchter, da geht's dann schon in den Generationenbereich rein. Also er sagt ihnen, da geht's jetzt mindestens mal eine Generation. Ihr werdet Söhne und Töchter haben und ihr werdet noch sehen, wie die heiraten und wieder Kinder haben. Jeremia stellt sich aber, und das ist klar, mit dem, was er ihnen empfiehlt, mit dieser sozusagen überschaubaren Strategie, werdet mal ein bisschen heimatlich in der Fremde, im Gegensatz zu dem, wie seine Landsleute bis dahin geglaubt haben, dass Gott handelt. Also was sozusagen unumstößliche Vorstellung, was sie bisher als unumstößlich halten, was Gott tut. Nämlich eben, dass er Stadt erhält, dass er das Land erhält und dass er den Tempel in Jerusalem erhält. Und er sagt letztlich damit, eure Idee, die ihr bisher von Gott hattet und eure Idee, auf die ihr bisher über Gott, auf die ihr bisher aufgebaut habt, die ist falsch. Gott wird es tatsächlich tun. Ihr werdet in die Katastrophe laufen jetzt endgültig und das Land wird tatsächlich verwüstet werden und ihr werdet für 70 Jahre tatsächlich in diesem Land bleiben, ob euch es gefällt oder nicht. Und dann geht er auch noch eine Stufe mit ihnen weiter. Er sagt nicht nur, die 70 Jahre wird er da bleiben und dann müsst ihr um euch kümmern, also ihr müsst Häuser bauen, eure Söhne und Töchter sollen in diesem Land leben, sondern er sagt sogar, kümmert euch nicht nur um euch selbst, sondern kümmert euch auch um das Drumherum. Seid um das Wohl der Städte besorgt, sagt er, in denen ihr lebt. Also ihr seid Teil, für einen überschaubaren Zeitraum von 70 Jahren, na gut, ob der überschaubar ist, weiß ich nicht, aber für 70 Jahre seid ihr hier und ihr seid Teil eines Landes und ihr seid Teil einer Gesellschaft, auch wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr das nicht gewollt habt. Und das Beste ist, eure Strategie gegenüber dieser Gesellschaft ist nicht, dass ihr euch feindlich stimmt, sondern dass ihr überlegt, was ihr zum Wohl dieser Städte, auch wenn ihr hier fremd seid, beitragen könnt. Also nicht feindlich sein zu denen, die euch besiegt haben, sondern versuchen, auch selbst für das Wohl der Städte derer zu sorgen, in denen ihr jetzt halt lebt und die euch besiegt haben. Es gibt auch biblische Begebenheiten, in denen das geschildert ist, wie das passiert ist. Also Daniel war einer von denen, der dann tatsächlich sogar bis in Regierungsämter aufgestiegen ist, als einer, der im Exil war. An dem wird auch im Übrigen dann deutlich, zu was für Spannungen das dann führen kann. Das ist ja nicht nur lustig gewesen für den Daniel, sondern der hat, obwohl er gute Arbeit geleistet hat, ist er ja in ziemliche Spannungen gekommen zwischen seinem Glauben und zwischen dem, was seine Umwelt sozusagen an ihn herangetragen hat und von ihm erwartet hat. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, kann man in langen Geschichten im Alten Testament nachlesen. Also die Spannung für das Volk war damals, eigentlich ist das hier nicht unsere Heimat und eigentlich gehören wir auch nicht dahin, aber solange wir hier sind, wollen wir schon mal das Beste für alles, für uns und auch für die Stadt, für die Städte und für die Gesellschaft um uns herum. Und dann kommt noch ein, finde ich auch immer wieder einen interessanten Gedanken, schon aus Eigeninteresse wollen wir das. Wenn es den Städten gut geht, dann geht es eigentlich auch uns gut. Man sucht ja dann immer, wenn man im Alten Testament nachguckt, wo ist sozusagen der Bezugspunkt zum Neuen. Ich glaube, dass er in dem Gedanken ist, dass das Volk in der Verbannung auch ein gewisses, ich sage mal, Vorbild ist für uns Christen. Im Neuen Testament gibt es ja ähnliche Motive. Also auch über uns Christen ist gesagt, dass unsere Heimat eigentlich im Himmel ist. Also wenn meine Heimat nicht hier ist, dann bin ich hier letztlich auch fremd. Nichtsdestotrotz sind wir hier und wir sind auch für einen mehr oder weniger überschaubaren Zeitrahmen hier. Und Christen leben wahrscheinlich auch in einer ähnlichen Spannung. Wir leben hier, aber wir sind letztlich als Christen hier nicht zu Hause. Kann man auch an vielen Aufforderungen und an vielen Bemerkungen im Neuen Testament nachlesen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, zum Beispiel. Ist auch so ein Satz, der sagt, eigentlich seid ihr hier, aber eigentlich gehört ihr auch nicht richtig hier dazu. Was auch wieder zu Spannungen führt, ich denke, da kann mancher was aus seinem Beruf erzählen. Wir treffen in unserer Gesellschaft auf Leute, die eben ganz anders drauf sind als christlich, die mit der Wahrheit anders umgehen, die vielleicht mit Beziehungen anders umgehen. Und die Fragen werden auch immer an uns gestellt. Wie gehen wir um damit? Wie weit lassen wir uns drauf ein? Wie weit grenzen wir uns ab? Dritter Gedanke. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Gott lässt am Ende des Textes über Jeremia seine großen Absichten ausrichten. Letztlich geht es ihm eben nicht um den Untergang. Er hat kein Interesse daran, dieses Volk zu vernichten, obwohl im Alten Testament oft anklingt, würde ich sie jetzt doch endgültig ausrotten. Der Gedanke, den gibt es schon bei Gott auch. Aber es geht ihm letztlich nicht um Bestrafung. Wie jeder gute Vater ist er anscheinend doch immer wieder, ringt er sich immer wieder dazu durch oder kommt er immer wieder zu dem Entschluss, nein, ich möchte meine Kinder glücklich sehen. Das passt aber eigentlich überhaupt nicht zu ihrer Situation. Also sie sind besiegt, ist eine Katastrophe, man verliert. Erstens, das kann man auch nachlesen im Alten Testament, allein so eine Belagerung von Jerusalem, das ist sicher für die Menschen, wenn sie über mehrere Jahre belagert werden, nichts zu essen haben, wahrscheinlich unter äußerst miesen hygienischen Verhältnissen leben, das ist sicher nicht lustig. Sie sind verbannt, verschleppt. Man muss sich auch mal überlegen, die sind damals sehr wahrscheinlich zu Fuß von Israel bis hochgegangen in den heutigen Irak. Also auch das ist schon eine Strecke, die muss man erstmal gehen, vielleicht mit ein bisschen Gepäck, aber da waren Frauen dabei, da waren Kinder dabei, da waren wahrscheinlich Leute dabei, die nicht mehr so gut konnten. Allein wenn man sich diesen Dreck mal vorstellt, den die sozusagen gebildet haben, um die ganze Strecke irgendwie dahin zu kommen. Also sie sind in der Fremde und in so eine Situation rein, sagt Gott, euer Glück liegt mir eigentlich am Herzen. Das passt erstmal nicht so richtig zusammen. Trotzdem, sagt Gott, mein Ziel mit euch allen ist euer Glück. Mit mir habt ihr Zukunft. Und ich denke, so ähnlich ist es auch, das ist bis heute, in welcher Situation wir auch immer sind. Und ich habe dann meine Rückenschmerzen gedacht, es gibt Leute, die haben sicher hier, die sind auch hier im Raum, die haben sicher Schlimmeres als Rückenschmerzen gehabt oder haben es. Auch in die Situation hinein sagt Gott, ich will nicht euer Unglück. Das ist nicht das Letzte, was über eurem Leben stehen soll. Ich will nicht euer Unglück. Ich will euer Glück. Und so wie er die Israeliten dann nach 70 Jahren heimgeführt hat, so wird Gott seine Gemeinde auch in eine endgültige Heimat führen. Und auch daran erinnert uns der Text heute. Und der Text erinnert uns auch daran, dass Gott souverän ist. Er hat die Macht, dass es so kommt. Also es ist ohne Zweifel, Gott sagt hier, ich habe euch in die Verbannung geführt. Es ist klar, dass er sozusagen derjenige ist, der alles veranlasst. Dass er derjenige ist, der alles in die Hand hat. Dass er auch sagt, nach 70 Jahren ist es rum. Nicht nach 2 Jahren und auch nicht nach 150 Jahren, sondern ich weiß, dass das nach 70 Jahren rum ist. Und so ist es ja auch gekommen. Nach ziemlich genau 70 Jahren waren sie auch tatsächlich wieder zurück. Also Gott führt sie nach Babylon und Gott führt sie wieder heim. Und Gott hat es alles unter Kontrolle. Bei allem, was im Großen und im Kleinen passiert, in unserem Leben, in der Gemeinde, auch in dieser Welt, also alle Eurokrisen und alles, was noch über uns hinweggeht, Gott hat die Kontrolle und er gibt sie auch nicht her. Auch das macht dieser Text deutlich. Man sagt mir nach, dass ich jemand bin, der immer dann noch ein paar Fragen stellt und mal guckt, wie die wirken und dann weggeht. Das mache ich heute auch so. Also jetzt ein paar Anmerkungen zum sozusagen für uns heute, was es für uns bedeuten könnte mit ein paar Fragen. Und ich gebe nicht auf alle Fragen Antwort. Das gebe ich auch jetzt schon ehrlich zu. Gott redet zu seinem Volk. Und ich habe gesagt, Gott hört nicht auf zu reden, weil das zu seinem Wesen gehört. Und es ist ja ein spannendes Experiment, in dem wir vielleicht schon drin sind, aber was wir auch für die nächsten Wochen noch in unserer Gemeinde vorhaben. Wir wollen uns nochmal Zeit nehmen, tatsächlich zuzuhören. Im Neuen Testament gibt es nun, habe ich ja gesagt, keine Propheten mehr, weil ich denke, das Reden Gottes sich auch den Zeiten anpasst und Gott auch verändert redet zu seinem Volk zu verschiedenen Zeiten. Im Neuen Testament stelle ich mir das immer so vor, dass jeder, der hier in der Gemeinde ist, den Heiligen Geist hat. Und die Aufgabe in der Gemeinde ist es sozusagen, oder meine Vorstellung ist, wie Gott zu einer Gemeinde spricht heute, und ich denke, dass sich das im Neuen Testament auch so zeigen lässt, dass jeder den Heiligen Geist hat und eigentlich auch jeder in der Gemeinde damit aufgefordert ist, sozusagen für sich und für die Gemeinde auch zu hören. Und das auch auf den Tisch zu legen, was er sozusagen für die Gemeinde gehört hat. So haben die das meines Erachtens im Neuen Testament auch gemacht. Es ist nicht mehr so, dass einer reinläuft und solche Gemeinden sind mir höchst verdächtig, wo immer dasselbe reinläuft und sagt, so machen wir das. Ich glaube, dass Gemeinde im Neuen Testament ein höchst demokratischer Vorgang ist. Und ich sage es sehr bewusst demokratisch. Ich sage mal demokratisch im besten Sinne. Demokratie ist ja ein bisschen zu was verkommen, dass jeder irgendwie reinblären kann, der meint, der hätte was zu sagen. Aber ich glaube, christliche Gemeinde ist so, jeder hat den Heiligen Geist, jeder hat eine Aufgabe und jeder hat eine Kompetenz. Und die Leute, und jeder ist daher, von daher aufgefordert, von seiner Aufgabe her, von seiner Kompetenz her, tatsächlich zu sagen, was er für die Gemeinde hört. Und dann hört man sich das an, redet drüber, denkt drüber nach. Und meine Hoffnung wäre es, dass das auch in dieser Gemeinde so passiert und dass wir gemeinsam sehen, ja, das ist der Weg. Also von daher schaue ich dem 10.11. und allen Tagen davor und danach, finde ich spannend und schaue denen entgegen und bin sehr gespannt, wie Gott zu uns redet und wie wir das alle zusammen hören und gemeinsam einen Weg gehen. In den Zusammenhang gehört vielleicht hinein, auch was ich angedeutet habe, wo haben wir eigentlich feste Vorstellungen, wie Gott sein muss und wie nicht, und die hindern uns vielleicht auch zu hören. Also haben wir vielleicht über Gemeindehäuser, die Schwierigkeit ist, dass ich nämlich selber vielleicht auch feste Vorstellungen habe und deshalb gar nicht sagen kann, ich bin ja da selber auch nur Teil sozusagen dieser Gemeinde. Aber die Frage wäre nochmal, wo haben wir feste Vorstellungen, über die wir einfach nicht wegkommen, wo wir glauben, Gott müsse in einer ganz bestimmten Art und Weise handeln, weil wir uns das ideologisch auch so vorstellen und hören deshalb ziemlich schlecht, weil uns diese Vorstellungen bereits das Hören verbauen. Was halten wir in der momentanen Diskussion für gesetzt, was vielleicht gar nicht gesetzt sein müsste, und was Gott vielleicht gar nicht so gesetzt hat? Letzte Anmerkung. Was heißt es für uns? Seid um das Wohl Oberramstadts besorgt und betet für Oberramstadt. Denn wenn es Oberramstadt gut geht, geht es euch auch gut. Was heißt es für unsere Gemeinde? Ich habe mal provokativ hingeschrieben, wer von uns kandidiert auf welcher Liste zur Stadtverordnetenversammlung das nächste Mal. Man kann es auch niedriger hängen. Also was tragen wir als Gemeinde zum Wohl unserer Stadt und unserer Gesellschaft bei? Was wollen wir beitragen? Was hören wir, dass wir beitragen sollten? Ich schließe ab, indem ich nochmal aus Jeremia 29 den Vers 11 lese. Mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Amen.